Einen wunderschönen guten Tag. Ihr Lieben da draußen, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder die Zeit gefunden habt für eine neue Episode des Lesedusche-Podcasts.
Und ich freue mich sehr, wir reisen in dieser Woche mal wieder nach Paris.
Eine Stadt, die du ja selbst schon kennenlernen durftest, was ich ganz kurz ergänzen darf, in jungen Jahren und lieben lerntest.
Definitiv. Und auch viele unserer Klassiker sind dort beheimatet.
Ja, heute geht es auch um die Liebe. Und zwar ein etwas traurig um eine letzte Liebe. Das sage ich schon mal vorweg und würde vorschlagen, wir gehen direkt zur Quelle wie immer und treffen uns danach wieder hier zum Gespräch.
Ja, viel Vergnügen.
Den ganzen Nachmittag bis 6 hab gestern ich umsonst geharrt. Umsonst! Du kamest nicht, o Hexe, so dass ich schier wahnsinnig ward. Die Ungeduld hielt mich umringelt wie Schlangen. Jeden Augenblick fuhr ich empor, wenn man geklingelt. Doch kamst du nicht, ich fiel zurück. Du kamest nicht, ich rase, schnaube und Satanas raunt mir ins Ohr. Die holde Lotusblum, ich glaube, mokiert sich deiner, alter Tor. Wahrhaftig, wir beide bilden ein kurioses Paar. Die Liebste ist schwach auf den Beinen, der Liebhaber lahm sogar. Sie ist ein leidendes Kätzchen und er ist krank wie ein Hund. Ich glaube, im Kopfe sind beide nicht sonderlich gesund.
Wir sind zwar in Paris, aber wir lauschten gerade den Zeilen Heinrich Heines in seinem Gedicht La Mouche, zu Deutsch die Fliege, das er tatsächlich in seinem letzten Lebensjahr verfasst hat.
Ja, man mutmaßt sogar, was ich gelesen habe, das könnte sein letztes Gedicht überhaupt gewesen sein.
Es ist möglich.
Kurz ergänzt, das, was wir eben hörten, ist nur ein Teil.
Ein kleiner Teil eines sehr, 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 sehr langen Gedichtes.
Ja, und man sieht es schon an dem Ton. Heinrich Heine hat sich auf jeden Fall seine, ja, wie soll ich das sagen, seine freche Art doch bewahrt, obwohl es ihm zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schlecht geht. Also er ist todkrank und hat auch nur noch wenige Monate, das weiß er zwar nicht, aber er ahnt es schon so ein bisschen, nur noch wenige Monate zu leben, bevor er dann im Februar 1856 verstirbt.
Ja, und zu dem Zeitpunkt, von dem wir heute sprechen, da lag er schon 7 Jahre in seiner sogenannten Matratzengruft. Er konnte sich ja wegen einer Krankheit, von der keiner so genau weiß, auch heute noch nicht, was es für eine war. Er selbst vermutete, glaube ich, mal Syphilis, sich nicht mehr bewegen. Also bis auf ein Augenlid war jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns bewegen, auch fast nichts mehr in Ordnung und er hatte eigentlich nur Schmerzen. Und da umso auffälliger, und das ist uns bei der ganzen Geschichte aufgefallen, doch noch diese Lebenskraft und der Wille, der trotz allem in ihm drinsteckt. Und auch noch der alte Schalk, den er immer hatte.
Genau. Und nun müssen wir auf die zweite Person eingehen, die in diesem Gedichtauszug erwähnt wird. Er macht das ja sehr offensichtlich, dass er dort diesen zweiten Menschen schon mit Sehnsucht erwartet, offensichtlich. Und dieser Mensch aber dann doch nicht so oft da sein konnte, wie er das wollte. Wer war denn das, diese zweite Person?
Ja, wie der Gedichttitel bereits sagt oder verrät, La Mouche nennt Heine die geheimnisvolle Frau. Es ist Elise Krienitz, wie man heute weiß. Die hat, fangen wir mal mit dem Moment an, wo sie sich treffen. Die hat Heine persönlich in seinem Hause zu diesem Zeitpunkt, als er schon zu Bett lag, kennengelernt, wurde beauftragt, laut dieser offiziellen Version, die sie selbst niedergeschrieben hat, ihm ein Notenblatt vorbeizubringen. Und da rief es aus dem Zimmer und sie kam zu ihm und es begann sofort eine sehr intensive Beziehung, nennen wir es mal erstmal so. Heine muss sofort gespürt haben, dass er mit dieser Frau viel Zeit verbringen muss.
Sie ist zu diesem Zeitpunkt, also wir sprechen ja über den Sommer 1855, ist sie knapp 30 Jahre alt, also deutlich jünger. Und was ich ganz interessant fand, Heinrich Heine in seiner Matratzengruft ist ja nicht alleine. Er wohnt in einer Wohnung mit, das wird auch beschrieben, in dem Text, auf den wir noch kommen. Also wohnt zusammen mit seiner Frau Mathild und kriegt auch ab und an Besuch. Er ist ja zu dem Zeitpunkt sehr berühmt. Das darf man nicht unterschätzen. Also der Heinrich Heine ist ein Superstar, gerade weil er dort in Paris diesen Status auch des Exilanten, des politisch, ja, unbequemen, dort ja seit den 1830er Jahren gelebt hat und ist durch diese kritischen Texte, die wir ja auch aus unserer Schulzeit kennen, ist er eben ja ein Star, der aber dann, wie du eben schon gesagt hast, zum Lebensende hin das sehr, sehr schwer hat. Er hat auch mit Geldsorgen zu kämpfen. Er hatte sich dann wenige Jahre vor seinem Tod mit seinem Verleger, der das ja auch alles möglich gemacht hat, der Julius Campe, auch mit dem zerstritten. Die finden dann wieder zueinander. Aber er hat zwischendurch auch wirkliche materielle Probleme, dann eben diese Krankheit. Also er ist wirklich auf dem Papier ein Star, aber das bringt ihm gar nichts. Also vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass er A, natürlich einen jungen Menschen, der eine gewisse Frische mitbringt, dass er sich daran erfreut. Aber ich denke auch, dass die Elise Krienitz durch diese Unbefangenheit, durch diese Nichtkenntnis des Literaturbetriebes und alles, was daran hängt, Zensur, Streit mit Preußen, diese ganzen politischen Dinge, auch das Literarische, das hat nichts mit ihr zu tun. Und ich glaube, das ist für ihn auch irgendwie befreiend.
Ja, und bevor wir nochmal auf die Rolle seiner eigenen Frau eingehen, sei auch noch erwähnt, weil du das jetzt aus Heines Sicht so geschildert hast. Mhm. Also für die Elise Krienitz ist auf der anderen Seite Heine auch ein sehr, sehr interessanter Freund, den sie sich vielleicht sogar so ausgesucht hat. Also da gibt's auch Spekulationen drüber, dass sie das vielleicht auch alles so vorbereitet hat, zu ihm zu kommen, weil, was er jetzt ja noch gar nicht weiß zu dem Zeitpunkt ist, dass sie schon Ambitionen hat, im literarischen Umfeld Fuß zu fassen. Mhm. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz reingehen in die Geschichte. Sie kam früh nach Paris als adoptiertes Kind. Ihr Name Elise Krienitz ist schon ihr Adoptionsname und sie kam dann als Baby nach Paris. Also Französisch ist auch mutmaßlich ihre Muttersprache. Die Eltern, die waren ökonomisch nicht gut aufgestellt. Sie konnte Klavier lernen. Sie konnte auch im Privatunterricht mit ihrer Mutter schreiben, lesen lernen. Ja, als Pianistin hatte sie ein paar Auftritte, aber sie hatte auch einfach kein Geld und sie kam auch einfach nicht weiter. Also ihre Ideen, vielleicht mal auch zu schreiben, konnte sie noch gar nicht umsetzen. Das war tatsächlich so. Und das war jetzt auch ein Grund, der sich gut traf mit Heines Bemühungen, sie an sich zu binden, weil sie so eine Art Sekretärin auch für ihn sein konnte und dank ihrer sehr guten französischen Muttersprache ihm auch bei Übersetzungen helfen konnte.
Ja, das war ein Herzensprojekt von Heinrich Heine in seinen letzten Jahren. Obwohl er so lange jetzt auch in Paris schon lebte und dort tätig war, gab es noch keine Werkausgabe von seinen Gedichten vor allem. Und daran arbeitet er. Das ist jetzt sein wichtigstes Projekt zum Lebensende. Da ist er dran. Und tatsächlich, wir haben ja Briefe uns angeschaut und auch in ihren Erinnerungen geblättert. Und da sagt er, obwohl sie da eigentlich jetzt keine Fachfrau für ist, sagt er doch, du hilfst mir jetzt hier. Und sie muss dann auch sofort loslegen offensichtlich, dass sie da diese Übersetzungen macht und korrigiert auch, dass sie da wirklich Korrektur liest. Das ist ja was Verantwortungsvolles bei diesen Werken, bei diesem Star. Und sie fühlt sich da, glaube ich, am Anfang so ein bisschen gestresst, aber sie macht das.
Also sie fühlt sich natürlich auf der anderen Seite auch geschmeichelt. Und jetzt, wie du schon gesagt hattest, lebt er zusammen mit seiner Frau, Mathild, die er in den 40er Jahren geheiratet hatte. Die scheint zu dulden, dass die Musch da ist. Und die Musch schreibt später ja sogar noch ein Buch über Heinrich Heines letzte Tage, dass sie erst herausbringt, als die Mathild stirbt. Immerhin. Aber nichtsdestotrotz wollen wir vielleicht mal hören, wie sie die Frau Heinrich Heines in diesem Werk darstellt.
Bin gespannt.
Der Wirklichkeit entsprach das Bild, das meine Fantasie sich von Frau Heine geschaffen hatte, keineswegs. Eine schöne, elegante, zierliche Gestalt mit bleichen, interessanten Zügen und großen, rätselvollen Augen, So hatte ich sie mir ausgemalt. Nun aber stand eine brünette, ziemlich starke Dame vor mir, welche harmlos vergnügt aussah und sich, nach ihrer frischen, gesunden Gesichtsfarbe zu schließen, viel im Freien bewegte. Ein schmerzlich ergreifender Anblick war es, dieses Bild des Lebens und der Gesundheit neben jener bleichen Leidensgestalt zu sehen, die der heranschleichende Tod schon vor seiner Ankunft in Fesseln geschlagen hatte. Doch dieser Kranke, den nur noch ein dünner, loser Faden ans Leben knüpfte, schaffte und wirkte immerfort für das tägliche Brot und die schönen Kleider seiner Frau. Was Biografen über das Verhältnis der beiden Gatten und den Mann zu faseln belieben, der zu verliebt war, um nicht verschwenderisch zu sein, kann keinen Augenzeugen täuschen. Zu einer Idylle machen zu wollen, was der Dichter selbst nie für eine solche auszugeben gedachte, hieße Poesie auf Kosten der Wahrheit schaffen. Sollte diese aber, die das Andenken des Toten nur ehren kann, hier nicht besser am Platze sein?
Also ich finde schon, eine gewisse Konkurrenz kann man da schon zwischen den Zeilen lesen. Auch ein gewisses, ja, sich selbst vergleichen mit. Du hast es ja schon gesagt, also für die Elise ist das schon, das Ganze hat was zu tun mit dem eigenen Wert. Diese ganze Zeit mit Heinrich Heine verbringen zu dürfen und sogar an seinen Projekten mitarbeiten zu dürfen, das hat große Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl. Wir haben auch das nochmal ein bisschen verglichen, auch mit unseren anderen Frauen, die wir in dieser Zeit in Paris ja schon am Wickel hatten, bei Emile Zola, bei diesem Kaufhaus-Roman. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch da, unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen das noch. Und das ist tatsächlich, leider ist es ja so, das muss man immer wieder betonen, dass die Frauen in dieser Zeit aus diesen Schichten konnten ihr Leben im Prinzip nicht selbst gestalten. Die waren immer abhängig von irgendeinem. Mhm. Erst war es die Väter, nachher waren es die Männer. Und in Paris, das hat Emile Zola ja sehr gut beschrieben, auch diese Angestellten, jungen Angestellten, also die Frauen meine ich jetzt, die in den Kaufhäusern arbeiten durften, hatten ja schon Vorteile, weil sie da relativ geschützt waren in diesem Leben. Trotzdem hatte er das auch so festgehalten. Viele von denen hatten jemanden, einen Mann, mit dem sie nicht verheiratet waren, der auch ein bürgerliches Leben hatte, der sie trotzdem irgendwie ausgehalten hat, finanziert hat. Mhm. Wichtig war nur, dass dieser Mann nicht auch im Kaufhaus arbeitete. Das war wie verboten, im gleichen Kaufhaus nicht.
Ja, genau. Das hat sogar einen Namen. Die nennen sich Grisette, diese Frauen. Das kommt einfach von einem grauen Wollstoff, was natürlich auf die Herkunft und auf den Stand hinweist. Aber die tatsächlich immer einer Tätigkeit nachgegangen sind, die ihnen mehr schlecht als recht vielleicht die Unterkunft finanziert hat mit ein bisschen Glück. Meistens ja auch gar nicht angestellt waren sogar, sondern irgendwie selbstständig irgendwelche Tätigkeiten vollzogen haben und dann eben irgendwie auch an Geld kommen mussten einfach letztendlich. Und interessant ist, nicht nur Elise ist mutmaßlich so unterwegs, sondern auch Mathilde, seine Frau, hat er in diesem Rahmen kennengelernt. Mhm. Die ist dann als seine Frau natürlich richtig aufgestiegen und hat sich auch, wie er erwähnt wird in dem Abschnitt, einigen Luxus gönnen lassen. Also ja. Sie liebte zum Beispiel Papageien und Hunde. Also da gibt's schon so Geschichten, worauf die auch anspielt, die Elise. Die hat sich das dann da schon gut gehen lassen.
Ja, er schreibt das auch ganz zum Ende in den Briefen noch, dass er wirklich das Leben ohne sie, das hätte er sich gar nicht vorstellen können. Also das genau. ist in Ordnung, nur hat er dann eine ganz merkwürdige Parallelwelt sich da aufgebaut irgendwie, nicht? Weil er da auch ein Egomane ist, muss man auch sagen. Und wir können auch nur froh sein, finde ich, dass wir auch diese Frauen haben, die ihre Sicht auf ihn uns schenken, muss man wirklich sagen, weil das ist ein ganz anderer Blick. So wie ich Heinrich Heine in meinem Kopf hatte, das war so eher der Freiheitskämpfer, der Unbeugsame, der Querkopf, der Student meinetwegen auch, ne, da haben wir diese schönen Reisebeschreibungen ja auch gehabt, die Harzreise hatten wir schon am Wickel. Mhm. Das ist der, ja, also immer irgendwie so der Frische, der nach vorne raus vorweg ist, ne, junges Deutschland. So, und jetzt kriegen wir ein ganz anderes Bild, dank Elise Krienitz, da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt wahr oder falsch oder gelogen oder aus eigenem Interesse. Das ist erstmal zweitrangig, aber es ist sehr plausibel, finde ich. Ja. Wir sprechen da ja ganz oft über die Quellen, dass man da mal ein ganz anderes Bild kriegt von einem Mann, der eben ja selber merkt, er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, körperlich. Mhm. Und da sehr drunter leidet und aber auch ganz alltägliche Situationen uns schenkt, beschreibt. Die Wohnsituation, wir haben ja eben gehört, die Beschreibung der Mathilde,
aber auch die Wohnung, wie lebte er, wie hat er gearbeitet. Auch sie hat auch so schön beschrieben, das haben wir auch alles noch übrigens, haben wir eingelesen. Aber auch diese Begegnungen halt, das haben wir von keinem anderen.
Ja.
Also jedenfalls nicht aus dieser weiblichen Sicht.
Das stimmt. Und vor allen Dingen hat sie auch Briefe von ihm erhalten. Das war für sie wichtig, aber so sind sie auch uns erhalten. Das ist wiederum das Schöne. Und ja, um jetzt auch mal zu zeigen, diese andere Sicht mal in Form einer Liebeserklärung an seine Mouche, hören wir doch auch mal in einen der Briefe rein.
Allersüßeste Fine Mouche, oder soll ich sie, statt nach dem Emblem ihres Petschafts, nach dem Duft ihres Briefes titulieren? In diesem Falle müsste ich sie holdseligste Bisamkatze nennen. Vorgestern erhielt ich ihr Schreiben. Die Pattes de Mouche krabbeln mir beständig im Kopfe herum und vielleicht sogar im Gemüte. Herzlichen Dank für die viele Liebe, die Sie mir widmen. Die Gedichte sind sehr schön und ich wiederhole in dieser Beziehung, was ich Ihnen schon gesagt. Meine französische Gedichtausgabe ist erschienen und macht Furore. Ich werde aber erst in einigen Monaten die Gedichte, die unübersetzt geblieben, wie par exemple den neuen Frühling, in einem der letzten Bände der französischen Edition herausgeben. Sie sehen, hier ist kein Zeitverlust. Ja, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Fine Mouche de mon âme. Holdeste Bisamkatze, die aber zugleich so sanft ist wie eine Angorakatze, meine Lieblingsgattung. Lange Zeit liebte ich Tigerkatzen, aber die sind zu gefährlich, et les empreintes vivantes, die sie zuweilen in meinem Gesichte zurückließen, waren nicht sehr angenehm. Ich befinde mich noch immer sehr schlecht, beständige Krämpfe und Ärgernisse, Ärger über meinen Zustand, der hoffnungslos, ein Toter, lechzend nach den lebendigsten Lebensgenüssen. Das ist schrecklich. Leben Sie wohl. Möge das Bad Sie erquicken und kräftigen. Innigste Grüße, Ihr Freund Heinrich Heine. Paris, den 20. Juli 1855.
Also ich finde, da kann man sehr schön sehen, auch so dieses Zwiespältige bei dem Heine. Eigentlich würde er gerne jung sein noch und würde das ganz ausleben mit ihr, diese Leidenschaft. Die kann man ja spüren, aber er sieht seine Grenzen, kennt sie. Auf der anderen Seite versucht er das immer mit seinen Zoten, möchte ich nicht sagen, aber mit seinen Zerrbildern, auch diesen Übertreibungen, versucht er das wegzubügeln, das Ganze. Ne? Also das ist schon sehr hohe Kunst, auch das irgendwie absolut in so einem kurzen Brief da unterzukriegen. Aber ja, man sieht das schon, wie er da gefangen ist in seiner Situation.
Vor allen Dingen, finde ich, ist er ja auch echt hellwach. Das muss man sich jetzt wirklich vorstellen. Also wir haben ja in ihren Beschreibungen erfährt man ja auch, dass ihm irgendwann wirklich sein letztes Augenlid zufällt, also was er noch bewegen konnte. Aber letztendlich, sein Geist war wirklich hellwach. Und das merkt man auch an der kleinen Passage in dem Brief, dass er nämlich schon erkennt. Er kann das Erscheinen seines Werkes in Frankreich noch vorantreiben. Also das ist alles schon in diesen ersten Briefen präsent. Der hat noch richtig einen Plan. Und im Grunde würde er den auch ewig fortführen wollen, aber er ist sich natürlich auch klar darüber, dass das Ganze ein Ende kennt. Und das führt ihn schon auch zur Verzweiflung. Das Ganze ist schon auch traurig.
Und dann verstirbt er halt, wie wir es schon gesagt haben, im Anfang Februar 1856. Und jetzt spulen wir die Zeit mal weiter. Was passiert mit den beiden Frauen? Beide überleben ihn ja lange Jahre. Mathilde stirbt 1883. Da ist unsere Elise tätig, glaube ich, dann inzwischen in der Bretagne.
In Rouen als Lehrerin ist sie tätig, mit Ende 50.
Muss sie zusehen, genau, wie sie durchkommt. Und da kommt dann, du hast es ja schon gesagt, interessanterweise ein Jahr später, also 1884, erscheint dann das von ihr geschriebene, verfasste Werk Heinrich Heines letzte Tage, und zwar wirklich schon ganz clever gemacht, zeitgleich im Original, auf Französisch, aber auch auf Deutsch und auch noch auf Englisch. Mhm. Also in allen drei Ländern erscheint es parallel, und das ist ein Riesenerfolg, weil dann merkt man es eben, weil dieser Star-Status ist ja noch größer geworden. Ne? Das ist ja nicht weg auf einmal nur, weil Heinrich Heine tot ist, sondern es wird mehr. Und ja, das Publikum ist da ganz gierig nach, offensichtlich nach diesem fast voyeuristischen Blick in diese letzte Zeit des war auch zu seinen Lebzeiten schon, dass da wirklich ständig berichtet wurde aus dieser Matratzengruft. Also was ist jetzt mit ihm? Lebt er noch oder nicht? Was ist? Schreibt er noch? Also das war zu Lebzeiten auch schon, aber das ist ungebrochen offensichtlich. Klar. Und für sie erfüllt sich damit dieser Traum. Sie hatte ja, wie du sagtest, diese Ambition, was aber nie so richtig funktioniert hat. Und das ist ihr bedeutendstes Werk.
Ja.
Sie hat danach auch noch andere Dinge, die sie veröffentlicht, aber das ist alles klein, klein. Und selbst ihre eigenen Memoiren gehen eigentlich unter.
Aber man muss sagen, sie hat sich auch zu diesem Erfolg hingeschrieben in gewisser Art und Weise. Das verdankt sie natürlich auch der Zeit mit Heine, weil sie da Kontakte knüpfen konnte. Auch das wissen wir ja inzwischen, die Kontakte sind einfach wichtig. Die Übersetzung, die sie zum Beispiel für ihn geschrieben hat, also eine der Übersetzungen, wurde veröffentlicht in der Revue des Deux Mondes. Da wiederum arbeitet der Hippolyte Taine, der mit ihr dann in Kontakt kommt, sie weiter fördert. Sie kommt dann tatsächlich sogar dazu, dass sie drei Schriften veröffentlichen kann, ganz erfolgreich für sie, für ihre Möglichkeiten. Aber ihr größter Erfolg ist dann tatsächlich das Resümee ihrer Zeit mit Heinrich Heine.
Ja.
Und das haben wir im Übrigen auch, ihr Lieben, natürlich in unserer Lesedusche, in Ausschnitten. Könnt ihr da mal durchwandern, was die Elise zu erzählen hat über Heinrich Heine, über die Zeit, überhaupt da mal so reinzufühlen in diese Momente.
Apropos Momente, weißt du, was wir ganz vergessen haben?
Nee.
Wir haben überhaupt nicht unseren Hörerinnen und Hörern verraten, warum Heinrich Heine den Spitznamen Lamouche gewählt hat.
Oh.
Aber keine Panik. Wir haben hierzu eine wundervolle Stelle gefunden in den Erinnerungen und eingelesen.
Stimmt, die haben wir ja, die können wir jetzt ja noch einspielen.
Und das machen wir jetzt einfach.
Puh, da haben wir gerade noch die Kurve gekriegt.
Boah, ja, also ihr Lieben, bleibt bitte noch dran, um dieses Rätsel zu lösen gemeinsam. Wir sagen schon mal Tschüss und freuen uns auf die nächste Episode mit euch.
Tschüss. Heine hatte mich sogleich geduzt, wodurch er in mir das Gefühl alter Vertraulichkeit weckte. Und nach dem Petschaft, dessen ich mich gewöhnlich bediente, gab er mir den Beinamen Musch. Heine machte gerne von den kleinen Talenten seiner Musch Gebrauch, wie er sich ausdrückte, und ließ mich die Briefe adressieren, die er an seine Mutter, die arme alte Frau, schrieb, oder die Probebogen von der französischen Ausgabe seiner Reisebilder durchsehen. Da ich mich literarisch noch nie beschäftigt hatte, wurde es mir keineswegs leicht, einen Text zu berichtigen, in dem es von Attentaten auf eine gute Ausdrucksweise förmlich wimmelte. Bisweilen benutzte auch Heine, weil ihm das Schreiben so entsetzlich schwer fiel, meine Kenntnis des Deutschen, um mir Briefe zu diktieren. Sollte ich Heines Mitarbeiterin werden? Er schien prüfen zu wollen, ob meine Kräfte einer großen Aufgabe gewachsen seien, ob meine Schwingen auch nicht erlahmen würden, wenn sie dem Fluge seiner Gedanken folgen sollten, und sprach ausführlich über die französische Übersetzung seiner Schöpfung mit mir. Der neue Frühling, der so meisterhaft das Herz schildert, in dem es kalt und öde geworden war und das nun durch neue Liebe zu neuer Frühlingswonne erwacht, sollte in der Revue des Deux Mondes veröffentlicht werden. Um ihn jedoch in jenem Leserkreise heimisch zu machen, musste ein Französisch geschaffen werden, das ebenso den Gesetzen der Schönheit wie den Regeln der Grammatik entsprach. Meine französische Übersetzung wollte nun Heine, sagte er, mit der seiner anderen Übersetzer vergleichen, um ihre Arbeit nach der meinigen zu beurteilen. Unbegreifliche Sorglosigkeit. So wenig Wert legte ich damals auf mein Schaffen, dass ich nie daran gedacht habe, mir von der Revue das Manuskript geben zu lassen, das meine erste literarische Arbeit enthält. Meinem Freunde hatte ich einen Dienst erwiesen, und das genügte mir. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.